Liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Es gibt ein ganz, ganz tolles Zitat und zwar von einer auch wunderbaren Person, von der ihr schon mal gehört habt. Ihr Name ist Astrid Lindgren und die hat mal den schönen Satz gesagt, man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln. Und der Satz, der passt mit Sicherheit nicht nur auf Kinder im Sinne von, ja, das Kind, das vielleicht vor dir steht oder deine eigenen Kinder, sondern es passt natürlich auch sehr gut auf uns selbst und vielleicht auch auf unser sogenanntes inneres Kind. Und da haben wir heute eine mindestens genauso tolle Frau im Podcast zu Gast, über die ich mich also wirklich freue, dass du dir die Zeit auch genommen hast, die liebe Stefanie Stahl. Wenn ihr sie noch nicht kennt, und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, also ihre Bücher kennt ihr zumindest auf alle Fälle, habt ihr schon mal gehört, mit Sicherheit eins der bekanntesten Bücher ist mit Sicherheit eben auch das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Aber ja, Stefanie hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Sie ist Psychotherapeutin, sie ist Seminarleiterin, sie ist eine sehr, sehr erfolgreiche Podcasterin. Übrigens auch an der Stelle mal ihre zwei Podcasts auch sehr, sehr stark empfohlen. Einmal der Podcast So bin ich eben und es gibt einen zweiten Podcast jetzt auch Stahl. Aber herzlich. Also beide mit Sicherheit total zu empfehlen. Glaube ich, sind auch im Wechsel, dass die immer miteinander so im Wechsel auch stattfinden. Also hört da unbedingt auch rein und lasst ihr auf alle Fälle auch ein Abo da. Stefanie ist aber neben dem, dass sie eben als Psychotherapeutin arbeitet, als Seminarleiterin, eben vor allem Buchautorin, ist super, super, super erfolgreich, Millionen von Büchern verkauft, jahrelang Spiegel-Bestsellerliste Nummer 1. Ich weiß nicht, wie die Frau das alles macht. Ich kann davon viel lernen, aber heute wollen wir eigentlich gar nicht auf das Thema, sondern wir wollen wirklich auf das Thema Selbstwertgefühl, das innere Kind, was ist das eigentlich und ja, vielleicht auch eine Idee kriegen, was können wir denn selber damit machen. Also Stefanie, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe von dir einen Satz gelesen und dieser Satz hieß, das Epizentrum von allem ist das Selbstwertgefühl. Und das ist ganz witzig, weil mir sagte vor kurzem auch jemand, ich mache so Live-Coachings auch manchmal, ich habe eine Coach-Ausbildung und da gibt es immer Live-Coaching-Demonstrationen und wenn es dann so in diese Themen reingeht und auch in der Tiefe reingeht, dann scheint es oftmals um ein Thema zu gehen und das wurde mir letztens gespiegelt, hat mir jemand gesagt, Steffen, am Ende des Tages kann es sein, dass es irgendwie immer um die Selbstliebe geht bei dir, also egal, wo wir jetzt anfangen, wegen welchem Thema die Leute kommen, zum Schluss, wenn du es zurückgehst auf die Wurzel, ist es doch immer die Selbstliebe und das Selbstwertgefühl. Aus deiner Erfahrung, deiner Arbeit, ist da was dran? Ist es tatsächlich, ist das immer auch oder meistens einer der Kernthemen?
Absolut, absolut, weil wir Menschen sind psychisch nicht besonders kompliziert strukturiert. Es gibt ganz klare psychische Grundstrukturen und das Selbstwertgefühl ist eben eine der wichtigsten Grundstrukturen und gleichsam auch eins der wenigen psychologischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Das ist eben unser Selbstwertgefühl zu erhöhen, beziehungsweise zu stabilisieren und weil unser Selbstwertgefühl bestimmt ja auch unser Selbstbild mit. Und das wiederum bestimmt, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen. Also wenn mein Selbstwertgefühl niedrig ist und ich das Gefühl habe, ich genüge nicht, was viele Menschen tun, dann beeinflusst das erheblich nicht nur die Wahrnehmung von mir selbst, dass ich mich eben als minderwertig und ungenügend empfinde, zumindest in vielen Situationen, sondern es bestimmt auch die Wahrnehmung der Welt da draußen oder anderer Menschen, weil ich in diese dadurch schnell eine gewisse Überlegenheit hineinprojiziere. Also wenn ich jetzt denken würde, ich genüge nicht, bin ich okay, dann könnte es mir passieren, dass ich durch die Brille dieses Selbstwertgefühls dich zum Beispiel als überlegen wahrnehmen würde und dann würde das Unsicherheit vielleicht in mir auslösen oder gewisse Angstgefühle, Versagensgefühle und so weiter und so fort. Das heißt, eine riesen, riesen Konstruktion der persönlichen Wirklichkeit hängt eben vom Selbstwertgefühl ab.
Wo entsteht unser Selbstwertgefühl? Also man kommt ja nicht wirklich mit einem auf die Welt. Das ist ja was, was sich irgendwie entwickelt. Da haben wir wahrscheinlich jetzt die direkte Verbindung zum inneren Kind, wahrscheinlich ein Stück weit. Ist es denn so, weiß man das aus Studien? Also bis wann ist das, sage ich mal, in einem gewissen Grundmaße gefestigt? Und was beeinflusst das alles? Ich glaube, klar, natürlich Eltern und was man da so auch ein Stück weit erlebt, aber du hast wahrscheinlich eine viel komplexere oder nochmal ganzheitlichere Sicht auch drauf.
Ach, so komplex sind die Dinge tatsächlich gar nicht.
Ja.
Sehr maßgeblich sind die ersten 6 Lebensjahre.
Mhm.
Also in den ersten 2 Lebensjahren bildet sich unser Urvertrauen raus oder eben auch nicht.
Mhm.
Und das entscheidet allein aber noch nicht über unser Selbstwertgefühl. Das Urvertrauen ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um auch ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Aber das Selbstwertgefühl bildet sich noch differenzierter heraus in den weiteren Lebensjahren, weil mein Selbstbild, also was ich von mir selber halte und was ich meine, was ich wert sei, entsteht vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo sich Sprache entwickelt. Das heißt, ich brauche einen Vergleich. Also ich muss ein Gefühl von mir selbst haben, ich muss ein Gefühl von Ehre haben, um mich in meiner Ehre getroffen zu fühlen oder um mich minderwertig zu fühlen. Ja, das heißt, das setzt gewisse kognitive Fähigkeiten und auch sprachliche Fähigkeiten heraus. Und das entwickelt sich dann immer weiter, auch über die Pubertät. Das ist auch nochmal eine wichtige Zeitspanne für das Selbstwertgefühl. Und man sagt ja immer, das Gehirn, nicht, man sagt immer, also unsere Gehirnentwicklung ist, das ist jetzt ein Fakt, mehr oder minder abgeschlossen, ungefähr mit dem 20. Lebensjahr. Dann hat sich ganz, ganz viel verknüpft. Und trotzdem können wir ja weiter lernen, uns weiterentwickeln. Das heißt, auch Erlebnisse im späteren Leben können im Positiven oder Negativen nochmal Einfluss auf unser Selbstwertgefühl nehmen. Und vor allen Dingen auch immer vorübergehend. Das kennt jeder. Ich meine, nicht jeder hat jeden Tag das gleich gute Selbstwertgefühl. Es gibt Tage, da fühlen wir uns ein bisschen besser. Und es gibt dann auch Tage oder ganze Lebensphasen, zum Beispiel wenn wir gerade Liebeskummer haben und uns abgelehnt fühlen und zurückgewiesen fühlen, da hängt unser Selbstwertgefühl halt in den Seilen. Das heißt, das Selbstwertgefühl ist auch nicht so ein ganz stabiles Etwas, sondern unterliegt natürlich Schwankungen. Aber es ist durchaus so, kann man schon sagen, dass es Menschen gibt, die grundsätzlich ein eher stabileres Selbstwertgefühl haben und andere, die eher ein labiles Selbstwertgefühl haben.
Also wenn wir das jetzt so ein bisschen unterscheiden, du hast ja zuerst von dem Urvertrauen gesprochen, dann auch so dieses Selbstwertgefühl. Ich glaube, das Selbstwertgefühl geht ja dann auch mit Sicherheit stark einher mit Glaubenssätzen und so weiter und so fort, ne? Also mit diesem Selbstbildanteil. Lass uns vielleicht zuerst mal auf dieses Urvertrauensthema schauen, weil das sitzt ja noch tiefer im Endeffekt und da hängen ja nicht nur Glaubenssätze, sag ich mal, dran. Das ist ja nicht klassisch vielleicht erlernt irgendwo, ne? Kann man denn, wenn jetzt jemand irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat und, sag ich mal, einen Knacks im Urvertrauen auch hat, kann man da noch was tun im Nachgang?
Man kann es kompensieren, aber nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Also die ersten 2 Lebensjahre sind irreversibel.
Mhm.
Was einen erheblichen Einfluss eben auf die kindliche Entwicklung hat. Übrigens auch ein Riesenthema, das damit ranhängt und viel zu wenig diskutiert wird, ist die Kita. Dass die Kinder heutzutage zu früh in die Kitas gegeben werden, weil in den ersten 2 Lebensjahren sich auch die Stressregulation im Gehirn einreguliert oder eben auch nicht.
Mhm.
Und die Stressregulation funktioniert dann am besten, wenn in den ersten 2 Jahren unheimlich viel Sicherheit besteht und gegeben wird. Und die kann eben am allerbesten durch sehr vertraute Bezugspersonen, wie halt vor allem die eigene Mutter im ersten Lebensjahr, ist ganz entscheidend. Und dann eben auch den Vater gegeben werden, also durch die allerengsten ersten Bezugspersonen.
Ja. Was macht man mit einem Menschen oder was wäre dein Rat an einem Menschen, der sagt, ich glaube, da habe ich irgendwie ein paar Dinge mitgekriegt, die waren halt so, wie sie waren und es ist nicht gut. Du sagst, man kann es ein Stück weit kompensieren oder ausgleichen oder stabilisieren. Was kann so ein Mensch machen? Was ist da ein guter Ansatz, sage ich mal?
Der beste Ansatz ist, sich darüber bewusst zu sein, also dass man eben weiß, dass man, okay, mir fehlt ja eigentlich dieses tiefe Urvertrauen und deswegen gerät mein Gehirn zu schnell unter Stress. Ich komme in Stresszustände rein und kann mich eben auch selber dann wieder schlechter regulieren. Und dass man immer versucht, einen kleinen Abstand zu bekommen und sich auch sehr selbst aufmerksam zu beobachten. Das heißt, dass man gar nicht erst in so einen Superstress versinkt, sondern rechtzeitig merkt, ey, pass auf, jetzt musst du vorsichtig sein, jetzt bist du wieder, dein Gehirn dreht jetzt wieder zu schnell, und versucht, möglichst früh dagegen zu regulieren, möglichst früh. Denn wenn die Gefühle noch nicht so stark sind, haben wir eine ganz gute Chance, gegen anregulieren zu können.
Also da sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen bei der, also Selbstachtsamkeit ein Stück weit hier. Und was ja wieder ein Anteil von der Selbstliebe auch ist, das wäre praktisch fast prophylaktisch dann an der Stelle, oder? Also das heißt, wenn ich das heile oder das einfach stark ausprägen, wenn das in Ordnung ist, dann kann das im Endeffekt wie eine Art Schutzfunktion sein gegen dieses, gegen diese Mängel im Urvertrauen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Also, mein Steffi-Stahl-Mantra lautet ja immer ertappen und umschalten. Das heißt, man muss sich rechtzeitig ertappen, wenn ich wieder in einen negativen Zustand hineingerate, in einen gestressten, überforderten, rechtzeitig. Und dann ertappen und aufs Erwachsenen-Ich und sagen, Moment mal, also von außen drauf gucken, ein bisschen Abstand, hey, was geht hier gerade ab und was kann ich, welche Maßnahmen kann ich jetzt ergreifen, um mich nochmal runter zu regulieren und nochmal, ich sag mal, auch in die heutige Realität zu kommen. Aber das sind eben auch Sachen, die greifen eben sehr auch bei der inneren Kindarbeit und wir waren ja eben nochmal eine Stufe tiefer eben auch beim Urvertrauen.
Okay. Ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig in deiner Biografie drin. War das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden dein erstes sehr erfolgreiches Buch oder war es schon das zweite, dritte?
Also es war das, ich glaube, das fünfte Buch, was ich geschrieben habe.
Ja.
Die anderen waren auch sehr erfolgreich. Die waren nur bei einem kleineren Verlag und die Möglichkeiten eines kleineren Verlags sind einfach begrenzt. Inzwischen sind auch alle jetzt beim großen Verlag. Und das war das erste, was beim großen Verlag erschienen ist. Und und da ist es halt dann auch durch die Decke dann gegangen. Allerdings auch eigentlich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man sagen.
Ah, okay. Würdest du sagen, das war so dein Durchbruch?
Ja.
Und hast du das vielleicht schon ein bisschen kommen sehen, dass du sagst, naja, okay, gut, Verlag hin oder her, aber das Thema ist ja am Ende des Tages auch entscheidend. Ne? Ich meine, klar, du bist als Person großartig, du schreibst fantastisch, du hast auch diese Gabe, wirklich den Leuten echt eine Anleitung auch zu geben. Also es ist ja nicht nur ein Lebenshilfe-Buch, sondern es ist ja wirklich ein Arbeitsbuch, es ist ein Ratgeber. Das liegt übrigens auch bei uns zu Hause. Und ich und auch meine Freundin sind begeisterte Leser auch von deinen Büchern. Aber ist es so, dass dich das vielleicht auch sogar überrascht hat, dass es so erfolgreich wurde dann? Oder hast du es schon irgendwie ein bisschen vorhergesehen?
Also dieser Erfolg ist ja gigantisch. Also das muss man sich mal vorstellen. Das steht seit 5 Jahren auf Platz 1 der Bestsellerliste. Ich glaube, das hat noch kein Buch vorher geschafft.
Ja.
Das habe ich mir natürlich nicht ausgemalt. Wie kann man sich sowas ausmalen? Da muss man ja völlig, völlig narzisstischen Größenwahn haben. Ne? Nein. Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und ich habe auch gelesen, also deine Bücher sind ja in mittlerweile, glaube ich, über 18 Sprachen übersetzt. Also das heißt,
sind schon über 30 inzwischen.
Über 30, na schau mal. Also das ist ja nicht nur ein internationaler, das ist ja ein interkontinentaler Erfolg. Also das heißt, diese Themen, die du da besprichst, sind ja also kein deutsches Thema, dass man jetzt sagen kann, ja gut, hier die deutsche Kultur und immer drauf auf die Kinder und Egoismus und Karriere, sondern das ist ja offenbar wirklich ein Menschenthema, ein weltweites Thema.
Also auch ganz, ganz andere Kulturen, also Südostasien, China und so weiter, selbst Dubai,
okay.
Selbst die arabische Halbinsel hat schon eine Lizenz gekauft. Es ist wirklich in viele, viele andere Kulturen auch übersetzt. Ja, weil unsere Psyche, um da nochmal anzuknüpfen, ist universell aufgebaut. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie unseren Körper. Da gibt es ja auch einen universellen Bauplan, der für jeden Menschen zutrifft. Und die Abweichungen vom Grundplan machen unsere Individualität aus, aber nicht, dass irgendein Mensch völlig anders konstruiert wäre. Und es sei denn, er wird halt mit Krankheiten oder so geboren, aber dann ist auch wieder nur die Abweichung die Individualität. Also wenn jemand, was weiß ich, mit 3 Armen geboren wird oder ohne Arme geboren wird oder mit einem Bein oder weiß der Geier, was es alles gibt. Auf jeden Fall, es gibt den Prototypen Mensch und so ist er nun mal konstruiert. Und das Gleiche gilt eben auch für die Psyche. Nur über die psychischen Zusammenhänge wissen so wenig Leute Bescheid. Aber wer dieser psychische Plan gilt auch für alle Menschen weltweit, auch wenn natürlich kulturelle Überformungen da sind. Aber ich sage dir jetzt mal zum Beispiel unsere vier psychischen Grundbedürfnisse, damit das mal ein bisschen konkreter und anfassbarer wird. Also weltweit, jeder Mensch hat ein grundlegendes psychisches Bedürfnis nach Bindung. Bindung und Zugehörigkeit. Wir tun ganz viel davon, ganz, ganz viel motiviert uns täglich, was wir machen, Bindung zu bekommen. Und Bindung heißt ja jetzt nicht Liebesbeziehung, auch, aber heißt auch, dass man einfach dazugehört, dass man angenommen wird. Ja, also wenn man zur Arbeit geht und seine Kollegen trifft, dass man irgendwie klarkommt, dass man mit seiner Chefin klarkommt und so weiter. Also, dass man einfach irgendeine Gemeinschaft hat und sei es in meiner persönlichen Subkultur, also ein Gangster-Rapper, und er nimmt natürlich andere Maßnahmen, um von seiner Peergroup anerkannt zu werden als eine Ordensschwester. Ja, also die Maßnahmen sind unterschiedlich, aber das Bindungsbedürfnis als universelles menschliches Grundbedürfnis, das betrifft jeden Menschen. So, das nächste universelle Grundbedürfnis, das wir haben, ist nach Kontrolle und Autonomie. Das heißt, wir wollen ja nicht immer nur gebunden sein, uns irgendwie anpassen, miteinander klarkommen, sondern wir haben auch den Wunsch, unser eigenes Ding zu machen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und zu Kontrolle und Autonomie gehört auch, dass wir einen gewissen Einfluss nehmen können, auch auf unsere Beziehung. Also Bindung und Kontrolle sind ganz, ganz eng miteinander verwoben. Also nehmen wir mal an, wenn der Säugling auf die Welt kommt, dann hat er nur eine autonome Handlungsmöglichkeit, mit der er eine gewisse Kontrolle herstellen kann. Das ist Schreien. Ansonsten kann er gar nichts. Und er ist komplett auf eine Bindungsperson angewiesen, die sich seine erbarmt, ansonsten stirbt er. Ist klar, also ohne Bindung überlebt er nicht. Und wenn er jetzt schreit als einzig autonome Handlung und dann kommt keiner, dann frustriert das natürlich auch total sein Bindungsbedürfnis. Ja? Deswegen Bindung und Autonomie und Kontrolle sind ganz eng miteinander verwoben. Das heißt auch, wenn ich mit jemandem spreche oder in irgendeiner Form der Beziehung bin, und Beziehung ist alles, sobald ich irgendwie im Kontakt bin mit jemandem, dann möchte ich natürlich auch ein gewisses Maß an Kontrolle gleichzeitig haben. Ich will ja dem anderen nicht einfach nur ausgeliefert sein. Ich will ja nicht einfach ohnmächtig dem anderen ausgeliefert sein, sondern ich möchte auch die Beziehung mitgestalten können. Ich möchte, dass der mir zuhört, wenn ich rede, oder wenn ich einen Wunsch habe, dann hoffe ich, dass er ihn mir erfüllt, oder wenn ich Nein sage, möchte ich, dass der meine Grenzen respektiert. Das heißt, auch hier Bindung und Kontrolle sind wie die eine Medaille mit zwei Seiten, also die sind ganz eng ineinander verschränkt. Ja. So, das nächste Bedürfnis, was wir haben, ist unser Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Ja, wir wollen Anerkennung haben, ja. Ich sage immer, die Anerkennung ist die Währung für die Bindung, weil wenn uns keiner anerkennt, wenn wir keinem gefallen, wenn jeder uns blöd findet, dann kriegen wir auch keine Bindung. Mhm. Ja, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwo einen Selbstwert haben, dass wir das Gefühl haben, etwas wert zu sein. Und wir tun sehr, sehr, sehr viel dafür, um unseren Selbstwert zu erhöhen, beziehungsweise um, damit er nicht verletzt wird. Wir tun allerdings auch oft was dafür, um an einem niedrigen Selbstwert festzuhalten. Das ist sehr paradox, aber da können wir gleich noch vielleicht drauf zu sprechen kommen. Und das letzte Bedürfnis, und damit hätten wir sie dann auch schon alle, ist, dass wir alle unheimlich bestrebt sind, gute Gefühle zu bekommen, wie Freude, Glück, Stolz, Inspiration, und ein sehr großes Interesse haben, ungute Gefühle, also Unlustgefühle zu vermeiden. Und Unlust ist eben auch Enttäuschung, Schamgefühle, Trauer, Angst, das spürt keiner gerne. Das heißt, wir sind auch ganz viel damit beschäftigt, uns gute Gefühle zu geben und ungute Gefühle zu vermeiden. Ne? Aber auch da gibt es eben viele Ausnahmen, ne, dass wir ungute Gefühle aushalten, um zum Beispiel einem höheren Sinn zu dienen. Ne? Dass ich sage, okay, ich halte jetzt mal den ganzen Frust hier durch, weil am Ende des Tages habe ich dann die Ausbildung geschafft, ne, und habe dann den Titel in der Tasche oder was auch immer. Oder weil mir die Beziehung so wichtig ist, halte ich auch viele ungute Gefühle aus. Genau, aber das sind unsere vier Grundbedürfnisse und die steuern unser psychisches Erleben von morgens bis abends.
Und dann geht's ja jetzt.
Das gilt, das ist universell.
Ja, okay, genau.
Egal, ob ich Japanerin bin oder Afrikaner oder Holländer oder vom Nord, Nordpol kommen. Alle brauchen wir Bindung, alle brauchen wir Autonomie, Selbstwert und alle haben wir keinen Bock auf schlechte Gefühle.
Ja, okay. Und jetzt geht es ja im nächsten Schritt darum, mich zu fragen, wenn ich das jetzt weiß. Jeder versucht ja auf seine Art und Weise dann immer diese psychologischen Bedürfnisse sicherzustellen. Und da gibt es ja jetzt ja, sage ich mal, eine konstruktive Form und eine destruktive Form auch, ne? Also jetzt nehme ich mal irgendein Beispiel, dieses Thema mit der Bedeutsamkeit oder der Anerkennung sozusagen, ne? Die Währung, wie du das nennst. Das kann ich ja auch zum Beispiel kriegen, indem ich zum Beispiel mich als Kind auf den Boden werfe und rumbrüll oder indem ich, was weiß ich, aggressiv bin gegen Leute. Wenn ich jemand schlage oder jemand bedrohe, bin ich ja auch maximal bedeutsam.
Das ist die Autonomie.
Ja, okay.
Also Aggression ist immer auf der Seite der Autonomie. Aggression ist das einzige Gefühl, was uns die Evolution mitgegeben hat, um unsere autonomen Bedürfnisse durchzusetzen. Und Kontrolle ist Aggression. Für die Bindung hat sie uns ganz viele Gefühle mitbekommen, um unsere Bindung zu würdigen, zu erhalten. Da ist erstmal die Liebe, die Zuneigung natürlich für die Bindung. Dann ist als Gefühl die Schamgefühle. Die Schamgefühle nötigen uns, dass wir uns an gesellschaftliche Normen halten, also dass wir uns irgendwie anpassen, ist natürlich für die Bindung. Die Trauer klärt uns darüber auf, dass wir eine ganz wichtige Bindung verloren haben und so weiter. Ne? Die Angst ist immer ein bedrohter Bindungsverlust, ne? Also Verlustangst, damit auch Eifersucht und so weiter. Oder auch die Angst vom Versagen. Aber wenn wir versagen und irgendwie gluck, gluck, gluck untergehen, ist auch immer die Angst, im Grunde unterzugehen und aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden. Ja. Aber für die Autonomie, trotz, du hast gerade trotz beim Kind angesprochen, Mama, ich will aber, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Da ist das autonome Bedürfnis getriggert, sich durchzusetzen, sich durchzusetzen. Auf der Autonomie ist es Durchsetzungsfähigkeit. Ne? Ich will was haben, ich will mein Ding machen. Ja. Das ist die Autonomie.
Erkennst du in unserer Gesellschaft so ein paar vielleicht neuzeitliche Erscheinungen, wo du sagst, da gibt es viele Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen mittlerweile an den Tag legen, um eigentlich etwas zu bekommen von diesen Bedürfnissen, aber das tut ihnen eigentlich nicht wirklich gut, also eigentlich so eine destruktive Form, ne? Weißt du, was ich meine? Also jetzt zum Beispiel diese ganze Instagram- und Social-Media-Welt, wo jeder versucht, wie irgendjemand zu sein, mehr oder weniger, um da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann zu kriegen. Also erkennst du da bestimmte Muster, die eigentlich nicht gut sind für die Leute?
Naja gut, jetzt Social Media bedienen halt total unser Bedürfnis nach Anerkennung, Selbstwert oder können das bedienen und damit nach Bindung und dadurch eigentlich auch nach Autonomie, weil auf der Seite der Autonomie ist auch die Macht, Macht und Kontrolle. Also das triggert eben alles an und diese Bedürfnisse waren schon immer da. Die hat man halt früher ein bisschen anders befriedigt, ist mal ins Schwimmbad oder in die Kneipe gegangen, um zu posen. Heute geht es eben über Social Media und dann passieren oder können halt nochmal andere Gehirnprozesse in Gang gesetzt werden, dass wenn ich Erfolg habe, also wenn ich einen coolen Post gemacht habe und ich finde auch selber, dass ich da super toll drauf aussehe, und dann kriege ich ganz viele Likes und so, dann setzt das ja wieder Glückshormone in meinem Kopf frei, Dopamin und so weiter. Und das kann dann eben auch schnell so einen suchtmachenden Effekt bekommen, ne? Dass ich immer mehr diese Kicks brauche, diese Kicks im Außen. Und das wird natürlich durch die Social Media befördert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird auch immer mehr befördert, dieses ich muss mithalten, ne? Dieses sich ständige Vergleichen und die Angst zu haben, da irgendwie ja, die Angst durchs Netz zu fallen, also die Bindung eben nicht mehr zu bekommen, weil man nicht mithalten kann, weil man eben die Anerkennung nicht bekommt, weil man einfach nicht so schön ist und nicht so toll ist und meint immer auch so schön und toll sein zu müssen. Und deswegen hat sich ja inzwischen auch so eine neue Bewegung wieder ergeben, beziehungsweise so neu ist sie nicht. Sie kommt schon aus dem letzten Jahrhundert, aber die jetzt wieder erwacht oder wieder erstarkt ist, das ist diese Body Positivity Bewegung oder Body Neutrality, also Neutralität nach dem Motto, hier, ich bin so wie ich bin halt dick und hier und jetzt auch schon wieder so eine Gegenbewegung kommt, wo Leute sich mit ihren ganzen Schwächen eben halt auch posten.
Und die Schwächen auch noch dafür herrlich werden.
Eine Australierin, glaube ich, ist das, die macht das ja auch so mega witzig, diese Comedian. Die hat ja auch wahnsinnig Millionen viele Follower, die immer so Posts von Stars so imitiert. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die selbst ist halt eher dick, hat nicht so eine tolle Figur Und wenn dann Heidi Klum zum Beispiel gerade wieder eins ihrer tausenden von überflüssigen Bikini-Posts macht und da irgendwie rumtanzt im Bikini, tanzt sie halt mit genauso im Bikini, aber mit ihrer Figur tanzt das dann so nach und so stellt die alle möglichen Promis nach. Und die ist auch total beliebt. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen und auch wirklich witzig. Aber diese Gegenbewegung gibt es dann ja da inzwischen eben auch.
Also das heißt, wenn Schwächen oder Makel oder teilweise fällt mir auch auf, wenn Scheitern dann eigentlich schon fast manchmal auch ein bisschen zum Statussymbol wird, wenn das dann schon fast verherrlicht wird, oder? Kann man auch beobachten.
Da komme ich jetzt nicht gerade ganz mit. Ich meine einfach nur diese Body Positivity Bewegung, die eben.
Ja, ja.
Nee, was ich meine. Heißen ja auch diese, bei denen heißen ja diese Streifen am Körper, die man haben kann, auch bei Schwangerschaft, diese Risse, Fettrisse sind das eigentlich. Die heißen dann Tiger Stripes und so weiter. Mhm. Also die haben dann auch ein völlig neues Wording und so weiter entwickelt.
Ja, nee, was ich meinte ist, dass das dann manchmal auch schon wieder extrem gemacht wird, weißt du, dass das dann auch schon wieder, sag ich mal, übertrieben wird, ne? Also dass man das eigentlich auch schon wieder dann benutzt, auf der einen Seite, um ganz viel Aufmerksamkeit ja auch zu kriegen, bloß auf der anderen Seite, weißt du, was ich meine?
Genau, ja, genau. Genau, aber da... Rum. Es geht eben letztlich viel um Aufmerksamkeit, aber es geht auch ganz viel um bei der Bewegung, um Sachen wieder zu relativieren, was eigentlich natürlich nicht so einfach ist. Hm. Ich finde diese Body-Neutralitätsbewegung eigentlich die beste, weil bei der Positivity geht es so darum, liebe deinen Fett, liebe deine Zellulitis und so weiter. Ich glaube, da sind viele Leute reichlich mit überfordert. Cooler ist es so eigentlich zu sagen, mein Gott, können wir dieses Äußere nicht einfach mal ein bisschen... nicht immer so hochhängen, es nervt irgendwie, ne? Genau. Also längst nicht jeder kann mithalten und der früher oder später kann sowieso keiner mehr mithalten, weil wir alle alt werden und die Alternative, jung zu sterben, ist noch schlechter, aber auf die Ewigkeit kannst du sowieso nicht mithalten. Und das ist eben so wahnsinnig anstrengend auch immer, mit diesen Äußerlichkeiten. Mhm. Aber wir werden es auch nicht wegkriegen, weil das liegt in unseren Genen. Also es liegt in unseren Genen. Menschen sind lieben Schönheit, sie jagen der Schönheit hinterher, wir lieben schöne Gesichter, weil das ist in unseren Genen tief assoziiert, auch mit Gesundheit und gute Nachkommen zu zeugen, ne? Und das ganze Zeug. Wir sind ja sowas von fernprogrammiert, auch oft durch unsere Evolution. Ja. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und die Evolution ist ja eben so lahmarschig und schnallt überhaupt nicht, dass wir völlig neue Zeiten haben. Die hat ja auch noch nicht kapiert, dass es schon lange Kühlschränke gibt. Und dass wir nicht mehr jede Kalorie in Fett umwandeln müssen. Also die Evolution ist ja so blöd und langweilig und kommt einfach auch nicht hinterher. Und dann haben wir jetzt das Problem, dass wir eigentlich so Neandertaler in uns oder Homo sapiens, wir sind ja nicht Neandertaler, wir gehören ja zu den Homo sapiens. Auf jeden Fall dieser alte auf den Bäumen hockende Homo sapiens immer noch sehr stark in uns steckt.